Herzlich willkommen bei Locus, dem Podcast der Deutschen ILCO mit Rebecca Theiler und Martina Richter.
Hallo Martina, wie geht's dir?
Hallo Rebecca, mir geht es ganz gut. Also ich bin zufrieden.
Das freut mich.
Wir waren im Urlaub und ich bin ausgeruht und voller Tatendrang.
Ja, deswegen treffen wir uns ja heute und ich finde es auch noch mal ganz wichtig zu sagen, heute ist Weltstoma-Tag.
Genau, ja, ja. Das ist immer ein wichtiger Tag. Und ich freue mich, dass wir einen netten Gast heute haben, die Maria. Und da bin ich schon ganz gespannt. Maria, würdest du dich bitte mal kurz vorstellen?
Ja, erstmal guten Morgen, ihr zwei. Ja, also ich bin Maria, ich wohne in Lippstadt und bin seit 2,5 Jahren aktiv bei der ILCO dabei. ILCO kenne ich schon länger, aber seit 2,5 Jahren habe ich mich entschlossen, ein bisschen mehr für ILCO zu tun.
Sehr schön. Wie hast du die ILCO kennengelernt?
Während eines Reha-Aufenthaltes. Das war 2017, als ich dann mein Stoma bekommen habe, meine Frieda. Und da hat sich der Erich damals vorgestellt. Ja, seitdem kenne ich ILCO.
Ah, sehr schön. Magst du was über deine Krankengeschichte erzählen, wie es dir so ergangen ist, was du überhaupt hast oder hattest?
Ja, natürlich. Und zwar fing eigentlich die ganze Geschichte im Oktober, November 2012 statt. Und da hatte ich irgendwie ein ungutes Gefühl. Ich hatte unregelmäßige Stuhlgänge, merkwürdiges Bauchgefühl. Irgendwann dachte ich, irgendwas stimmt mit dir nicht. Und bin dann losgegangen bei meinem Hausarzt und hat Ultraschall gemacht, Blutuntersuchung. Da war eigentlich soweit alles in Ordnung. Und da hat er mir eine Überweisung gegeben für einen Gastroenterologen. Das war aber auch so, dass zu diesem Zeitpunkt eine meiner Schwestern, die hat Probleme mit Colitis ulcerosa, zu dem Zeitpunkt im Krankenhaus gelegen hat und selbst Polypen entfernt bekommen hat. Und vielleicht war das meine Unruhe irgendwie, ich weiß es nicht, oder meine Sorgen. Und als bei meiner Schwester alles in Ordnung war, wollte ich eigentlich den Termin wieder absagen. Den Termin hatte ich Ende Januar 2013. Da dachte ich, nee, komm, jetzt hast du diesen einen Termin, dann nimmst den auch wahr. Und das war ehrlich gesagt auch ganz gut so, weil da wurde tatsächlich dann bei der Darmspiegelung mehrere Polypen entdeckt. Ich musste ins Krankenhaus. Und damals habe ich zu meinen Kollegen gesagt, weil ich das von meiner Schwester her kannte, Leute, in 2 Wochen bin ich wieder da. Und aus den 2 Wochen wurden 9 Monate.
Boah.
Ja, weil tatsächlich wurde ein bösartiger Polyp dann entdeckt, der entfernt werden musste. Dann auch Empfehlung, Radiochemo habe ich angefangen. Mein Darm hat sich entzündet, die Therapie wurde abgebrochen. Und dann bekam ich meinen ersten Stoma. Und der wurde dann aber auch zurückverlegt. Also der wurde gelegt, damit mein Darm sich halt beruhigen konnte. Und damals hieß es zwischen 4 und 6 Monate. Und nach 4 Monaten August 2013 habe ich dann meinen ersten Stoma zurückverlegt bekommen. Und auch bevor ich meinen Stoma bekommen habe, hatte ich auch wirklich, also zwischen Stoma und, also Operation und Stoma, hatte ich wirklich ständige Durchfälle. Also mir ging es richtig dreckig. Und als ich dann meinen Stoma bekommen habe, war das wieder ein befreites Leben. Ich konnte wieder raus, weil ich wirklich dann bis dahin nur zu Hause gehockt habe, weil ich Angst hatte, keine Toilette in der Nähe zu haben. Aber die meisten von uns kennen dieses Problem, ja. Und dann wurde es halt zurückverlegt. Und damals habe ich auch zu meinem Mann gesagt, wenn das wieder anfängt mit diesen Durchfällen, will ich meinen Stoma zurückhaben. Naja, im Grunde 4 Jahre gedauert, weil ich hatte dann im Nachhinein, weiß ich, dass das dieses Lars-Syndrom war nach der Zurückverlagerung.
Ah, ja, genau. Ja, wir haben hier noch einen in der Runde, die...
Wie gesagt, das ging mir überhaupt ja gar nicht gut. Das war auch, ich bin ja trotzdem voll berufstätig gewesen, immer noch bin ich heute noch und das war auch bei der Arbeit manchmal ganz schlimm. Immer wieder, es waren zwar keine Durchfälle, aber dann so diesen Druck ständig, dass du zur Toilette musst und sitzt dann da 10 Minuten, es kommt nichts, also es war wirklich die Hölle. Dann sind wir auch 2017 erstmal noch in Urlaub gefahren und danach habe ich entschieden, nochmal zum Arzt zu gehen. Und egal, was die da gefunden hätten oder nicht, ich hätte wieder einen Stoma haben wollen, weil das war kein Leben mehr. Und da wurde aber tatsächlich auch wieder ein bösartiger Polyp entdeckt.
Oje.
Das war im Grunde, was heißt mein Glück? Ich habe einen ganz tollen Arzt erwischt, den Dr. Albert hier bei uns im Dreifaltigkeitshospital, der mich dann auch nochmal rektal untersucht hat. Und da sagte er schon zu mir, ach, es könnte zum Stoma kommen. Und da habe ich gesagt, ja, her damit. Und hat dann mit dieser Reaktion hat er überhaupt nicht gerechnet. Er hat ist richtig zusammengezuckt.
Ja.
Nein, nein, das muss ja nicht sein. Meint hier Dr. Albert, wenn es so ist, da habe ich gar kein Problem mit. Ich weiß, mit so einem Ding umzugehen. Ich hatte schon mal einen Stoma. Damals zwar ein Iliostoma. Und und dann war es halt so, nach der OP hieß es Stoma. Und dann seit 2017 habe ich jetzt ein Kolostoma. Am 13. Oktober feiere ich 8 Jahre mit Frieda.
Aha. Und
das finde ich toll, weil das ist ja dann wirklich eine Wahlentscheidung. Das ist ja eine bewusste Entscheidung. Und der Weg dahin, den können ja viele gar nicht nachvollziehen. Ich glaube, da müssen wir noch mal ein bisschen weiter ausholen und noch mal erklären, was dieses Lars-Syndrom überhaupt ist.
Ich glaube, das kannst du am besten erklären.
Ja, und zwar das Lars-Syndrom ist die Abkürzung für Lower Anterior Rectum Syndrome. Das können nur Menschen haben, wo das Rektum bzw. der Enddarm eben entfernt wurde. Und je näher die Naht an den Schließmuskel grenzt, desto problematischer ist das. Weil man muss sich das so vorstellen, der Enddarm ist eine Lagerstelle, wo dann einfach nochmal der Kot gesammelt wird, nachdem der im Dickdarm verarbeitet wurde. Und wenn diese Lagerstelle nicht mehr vorhanden ist, ist das Druckgefühl ja ständig am Schließmuskel. Und natürlich, je nachdem, welche Nerven da vielleicht auch noch beschädigt sind oder verändert wurden, fühlt sich das manchmal schon so an, als ob es schon in der Hose wäre. Das kenne ich nämlich auch, dass man dann einfach einen Pups mit Kot auch nicht mehr unterscheiden kann, weil das die gleiche Druckmöglichkeit einfach verursacht. Und ich mache das so, dass ich jetzt seit 1,5 Jahren permanent Kontinenzeinlagen trage. Die kann man sich vom Hausarzt auch per Rezept verschreiben lassen und dann eben wie das Stoma-Material dann einfach einen Vertrag mit einem Haus abschließen und dann nach Hause schicken lassen. Und damit fahre ich ganz gut, aber auch das alleine hat bei mir nicht gereicht. Also in meinem Fall auch mit der Zeit hat es sich nicht gegeben. Ich war dann nochmal zur proktologischen Untersuchung. Da hat man mir dann gesagt, ja, Sie haben das Lars-Syndrom. Und man kann dann verschiedene Therapiemöglichkeiten nochmal versuchen. Aber es ist durchaus eine Option, sich dann wieder ein Dickdarmstoma legen zu lassen und zu sagen, hey, damit habe ich mehr Lebensqualität. Und ich habe das jetzt aktuell so, dass ich ein Dauermedikament nehme, was aber natürlich auch für mich keine Garantie ist. Also ich muss trotzdem immer mit meiner Ernährung planen und aufpassen. Und dann gibt es halt mal Tage, wo alles nichts hilft und das auch nichts nützt, wenn man ein Medikament nimmt, was die, was den Darm irgendwie verlangsamt oder so. Weil wenn es raus muss, muss es halt einfach schneller raus als vorher. Mhm. Und so kanntest du es mit Sicherheit dann auch, Maria.
Ja,
und
richtig.
Es kann sich ja dann einfach nicht mehr eindicken, weil der Enddarm tatsächlich einen großen Anteil daran hat, dass der Kot nochmal eingedickt wird. Und wenn man das dann eben durch Ernährung oder Naturzusätze wie Flohsamenschalen, Heilerde, Opiumtropfen, was auch immer, wenn man das nicht in den Griff bekommt, dann kann man ja nur so wie Carmen in einer vergangenen Folge diese anale Irrigation machen und dann den Darm ausspülen. Die Zeit haben aber viele Berufstätige nicht unbedingt, weil das ist ja auch was, wo man Geduld und Zeit braucht. Das ist ja nur zu bestimmten Tageszeiten dann auch möglich. Und die habe ich morgens einfach auch nicht, so wie du, weil ich auch berufstätig bin.
Ja, was ich ja noch zusätzlich mache, ich habe ja das Glück halt, ein Kolostoma zu haben, dass ich, genau wie Bernd Haufe, der irrigiert ja auch, er macht das allerdings jeden Morgen, da bin ich ehrlich, da habe ich keine Lust zu. Ich mache das dreimal die Woche, so montags, mittwochs, freitags, das ist so mein Rhythmus. Da stehe ich halt auch extra eine Stunde eher auf morgens, um zu irrigieren, statt sechs um 5 Uhr. Aber das hat sich da jetzt bei mir auch so eingespielt. Also ich bin eine Frühaufsteherin und abends kommt das für mich nicht in Frage. Ich bin viel unterwegs abends und man sollte es ja möglichst immer zur gleichen Uhrzeit machen und einen Rhythmus reinbekommen. Und abends bin ich viel unterwegs, nicht immer, aber das wäre dann lästig. Vor allem im Sommer,
wenn du unterwegs
bist und dann musst du um 7 Uhr zu Hause sein, weil du irrigieren musst. Und deswegen ist morgens dann für mich die ideale Zeit.
Ja, und die Irrigation läuft ja dann so, dass man praktisch auch das Stoma mit Wasser befüllt und der Darm sich dann quasi aufbläht und Kot entleert. Und wie lange hat man dann Pause, wo dann kein Kot kommt aus dem Stoma?
Also ich habe manchmal wirklich mindestens 24 Stunden und wenn ich Glück habe, auch 36. Also es ist ganz unterschiedlich. Natürlich, wenn ich jetzt morgens irrigiere und abends eine dicke, fette Party habe und Bier trinke, Ja, okay, dann ist dann am nächsten Morgen dann wieder ordentlich was los. Aber so der normale Alltag, da habe ich wirklich mindestens 24 Stunden Ruhe.
Das ist natürlich gerade, wenn man eine Reise plant, wo das einfach gerade nicht passend ist oder es keine Toilette gibt, das ist natürlich auch optimal, außer man kauft sich extra einen Wohnwagen, dann hat man natürlich immer die Toilette dabei.
Wie unsere Steffi, ne?
Ja, genau, ich auch. Bin ja auch Camper.
Ja, ich wüsste gar nicht, wo ich den Camper abstellen sollte. So viel Fläche habe ich gar nicht um mein Grundstück herum. Aber es ist sicherlich auch eine Form von Lebensqualität für manch anderen, ne? Wenn er einfach die Sicherheit hat, überall auf der Welt die Toilette dabei zu haben.
Ja, aber es ist ja, wenn ich in Urlaub fahre, wir fahren sehr viel weg, habe ich mein Irrigationsset auch dabei.
Klar.
Ich irrigiere also auch im Hotel oder in einer Ferienwohnung, ne? Also das ist wirklich überall möglich, ja.
Ja. Hast du dich dann auch dafür entschieden, dass der Anus dann zugenäht wird oder wie wurde das dann weitergemacht?
Ja, blieb keine andere Wahl. Das wurde dann genau, wurde dann komplett zugenäht. Also ich habe keinen Anus mehr. Also ich bin untenrum dicht, richtig.
Ja. Und ich glaube, das macht man ja auch einfach, vielleicht weiß Martina das auch, weil da keine Entzündungen entstehen sollen, oder?
Ja. Entzündungen beziehungsweise da überall, wo noch Schleimhaut ist, kann natürlich die da auch was entarten. Mhm. Und es ist so, dass sie das bei mir ausgeschält haben. Also die haben dann die ganze Schleimhaut weggenommen. Aber das ist jetzt irgendwie nicht richtig zugenäht.
Okay.
Das ist irgendwie eine andere Sache.
Technik, okay.
Also Technik, genau. Aber es ist halt tot auch.
Ja, also da kommt kein Stuhlgang mehr raus.
Nein, da kommt nichts mehr. Ja. Da ist auch Ende. Und ja.
Deswegen, ich finde das ganz bemerkenswert, wie du damit umgegangen bist. Und du bist dann darüber in die Ilko gegangen und leitest jetzt auch eine Selbsthilfegruppe, richtig?
Ja, richtig, in Lippstadt, genau. Und es hat ein paar Jahre gedauert, weil ich ja seit 2017 meine Frieda habe, wurde auch Mitglied, habe halt auch mal die Praxis bekommen. Und irgendwann dachte ich mir, komm, mir geht's so gut. Ich habe wirklich keinerlei Beschwerden, ich komme super klar, dachte ich, komm, du kannst auch andere helfen. Und bin dann auf meinem Chirurgen zugegangen, Dr. Albert, und habe ihm das so erzählt, dass ich Lust hätte, eine Selbsthilfegruppe zu gründen in Lippstadt. Und dann hat er sofort gesagt, ich unterstütze sie. Und so nahm das dann seinen Lauf. Und so kam dann das erste Gespräch mit Martina.
Genau.
Ich sie dann angerufen habe, genau. Und das war richtig klasse. Und Martina sagte auch sofort, gern, wenn du uns kennenlernen möchtest, komm doch mal zu einer Vorstandssitzung. Und das war dann April 23, genau, bin ich nach Dortmund gefahren und habe dann so die ersten richtigen Kontakte gehabt.
Ja, und durch dich sind wir auch an Melina gekommen aus Folge 14, Stoma auf 8:30.
Ja, genau.
Melina ist nämlich blind und musste den Umgang mit dem Stoma selbst erlernen.
Richtig, genau. Und wir hatten jetzt letzten Mittwoch sogar nochmal unsere Gruppe. Ich habe sie noch verschieben müssen, also vorziehen müssen, weil ich nächste Woche jetzt in Berlin bin zum Seminar. Und da war Melina auch da, ja. Die kommt hin und wieder, ist sie auch dabei, so wie sie Zeit und Lust hat und wie es ihr halt geht, ja.
Sehr schön, sehr schön. Und ich denke mal, sie ist wirklich ein Vorbild, was alles möglich ist. Also um halt selbstständig leben zu können. Für sie war das ja auch sehr wichtig.
Richtig, ja.
Nicht auf den Pflegedienst angewiesen zu sein, sondern möglichst selbstständig zu entscheiden, auch wann wechsle ich meine Versorgung oder beziehungsweise, wenn mal irgendwas passiert, nicht auf andere angewiesen zu sein.
Ja,
und
richtig.
Das finde ich total super, dass und ich glaube, dass sie eure Gruppe da ja auch bereichern kann.
Ja, das tut sie, ja. Darf ich kurz eine kleine Geschichte erzählen von wegen Bereicherung, dass man selber macht? Als ich mit Ilko Groß noch nichts zu tun hatte, da war ich in Bad Driburg, da habe ich gerade Frieda bekommen in der Reha und musste noch eine Wunde versorgt bekommen und rechts neben mir saß ein Mann, der da halt auch wartet, dran zu kommen. Und der hatte auch ganz frischen Stoma bekommen. Kam ein bisschen ins Gespräch und dann sagte er, ja, ich kriege das ja hier gezeigt in der Reha und zu Hause macht es dann meine Frau.
Ja.
Und dann habe ich ihn angeguckt und habe ich zu ihm gesagt, und das passiert nicht, habe ich zu ihm gesagt, du bist jetzt hier in der Reha und hier lernst du es. Das kommt nicht in Frage, dass deine Frau von dir abhängig ist und du von deiner Frau. Du kannst dich dann überhaupt nicht mehr frei bewegen. Und der sagte so, schaffe ich das denn? Natürlich schaffst du das. Da habe ich eine Woche später gefragt, und wie läuft's? Er sagte, super.
Darf ich mal fragen, wie alt der circa war? Weil wenn der jetzt über 80 gewesen wäre, hätte der verstanden. Aber
richtig, nein, der war Mitte 50. Der war nicht viel älter als ich. Also das war unfassbar. Okay. Wo ich gesagt, kommt nicht in Frage. Das lernst du hier. Dafür ist auch so eine Reha da. Und da kann ich eigentlich auch immer jeden motivieren, nach so einer Stoma-Anlage in die Reha zu gehen, weil da hat man die Ruhe, da sind manchmal doch sehr gute Stoma-Therapeuten, da hat man die Ruhe, auch seine vernünftige Versorgung zu finden. Und da kann ich nur jeden raten. Und ich freue mich auch, ich bin ab 14. Oktober wieder für 3 Wochen, fahre ich wieder in die Reha, ja.
Wieder in die gleiche Klinik, oder?
Ja, ich kann es nicht lassen. Also ich fahre zum 7. Mal nach Bad Neuenahr, Ahrweiler.
Also ich kenne das, Maria. Ich war auch immer in derselben Klinik. Ich bin da auch Wiederholungstäterin und ich kann das durchaus nachvollziehen. Man kennt das dann da und weiß, man ist gut aufgehoben.
Richtig.
Und
Aber was auch witzig war, wir hatten noch jetzt die Ilko-Tage in Wernigerode.
Ja.
Ja.
Und ich wusste nicht, dass der Direktor von der Klinik Niederrhein auch da war. Der hat tatsächlich über die Klinik Niederrhein erzählt. Und ich bin natürlich dann mittags, als alles vorbei war, bin ich dann zu ihm hin und habe ihm das erzählt, dass ich jetzt im Oktober wieder in seiner Klinik bin zum 7. Mal. Und dann sagt er, wie zum 7. Mal? Ja, so gut gefällt es mir bei ihm. Der war auch richtig baff, dass jemand so oft in so eine Klinik geht. Ja.
Ja.
Und das Ahrtal ist auch fantastisch. Also das ist auch schon Erholung pur.
Das stimmt.
Ich habe mich jetzt gerade nur gefragt, weil das jetzt deine 7. Reha ist, darf ich mal fragen, wie du das dann beantragst? Weil das läuft ja jetzt dann nicht mehr als onkologische Reha, oder?
Nee, alle 4 Jahre, denke ich, steht es mir zu.
Ja.
Und ich hätte letztes Jahr schon gehen können, aber es passte privat nicht. Und ich bin zu meinem Hausarzt im Juli. Und unfassbar, nach 2,5 Wochen kam die Bestätigung.
Wow,
das
geht
ratzfatz.
Das hat mich nur interessiert, weil was kann man denn dann da als Begründung schreiben, was man die Reha macht, nochmal nach 4 Jahren?
Dadurch, dass ich ja voll berufstätig bin und ab und zu mal schon so erschöpft bin und mir zwischendurch immer so eine Woche Auszeit gönne, hat er das dann halt auch als Begründung angegeben und erhalt der Kraft, ne?
Genau, der neue Kraft schöpfen.
Richtig, genau.
Also, und Erhalt der Arbeitsfähigkeit.
Richtig.
Oder der Arbeit, ne?
Okay.
So, und das ist
stimmt, da gibt es ja viele Argumente, weil viele denken ja dann mit der Erkrankung verfällt der Reha-Anspruch. Deswegen hatte ich das jetzt nochmal gefragt, weil in der Theorie könnte das dann ja jeder alle 4 Jahre nochmal machen, wenn er das möchte und braucht.
Auf jeden Fall, weil jeder, der am Darm operiert wurde, gilt auch als chronisch krank, weil der Teil, der dir fehlt, der wird nicht wiederkommen.
Richtig,
also du bist immer ein chronisch kranker Mensch.
Weil ich könnte dann in der Theorie in 3,5 Jahren nochmal nach Oechsen gehen, weil da kann man ja auch eine Mutter-Kind-Reha machen.
Genau.
Und so denke ich nämlich gerade, weil dann hätte ich halt auch die Möglichkeit, das so zu planen, dass mein zukünftiges Kind auch auf jeden Fall dann versorgt ist.
Ja,
es gibt ja nochmal auch Angebote für Mutter-Kind oder Familien-Reas und deshalb habe ich auch nochmal so genau nachgefragt, weil da könnte man ja dann in viele Richtungen, sag ich mal, nochmal eine Diagnose aufschreiben lassen.
Mhm.
Und dann könnte auch die ganze Familie mitfahren.
Ja, richtig. Mhm.
Genau.
Ja.
Aber ich habe noch eine Frage an Maria und zwar, ist ja dann bei dir in doch einigermaßen kurzem Zeitrahmen wieder ein entarteter Polyp festgestellt worden.
Ja.
Ist das dann irgendwie auch genetisch untersucht worden? Weißt du da was von?
Nein, genetisch nicht. Nicht, aber klar durch die Darmerkrankung meiner Schwester haben sich dann anschließend eigentlich nur noch 3 Schwestern sich natürlich sofort an der Darmspiegelung unterzogen.
Finde ich gut.
Und da sind sie jetzt regelmäßig jetzt auch drin. Also alle 5 bis 10 Jahre, je nachdem, lassen sie sich untersuchen. Meine Mutter hatte auch immer viele Polypen, aber die waren halt nie bösartig.
Ja.
Und ich weiß auch, dass mein Sohn, da werde ich ihn erinnern, wenn er 35 ist, dass er auf jeden Fall auch zur Darmspiegelung kann.
Mein Vater hat auch daraufhin, nachdem ich ja schon so jung an Darmkrebs erkrankt bin, auch nochmal eine Darmspiegelung machen lassen. Aber da ist natürlich auch alles unauffällig gewesen. Hätte mich jetzt auch gewundert. Also Bei mir hat dieser genetische Test eben auch nichts erwiesen, aber man hätte die Möglichkeit, den auch alle 4 Jahre zu wiederholen bei der Humangenetik. Das zahlt die Krankenkasse alle 4 Jahre.
Aber an so einen Test habe ich jetzt auch so gar nicht dran gedacht. Wie gesagt, die meine Schwestern gehen jetzt regelmäßig los und da war halt bisher nichts Auffälliges und Und wie gesagt, dem erinnere ich, wenn er 35 ist, dass er brav los soll.
Ja, ja das ist gut, nur dass man das im Hinterkopf behält, dass auch andere Familienmitglieder dann sehr wachsam sein sollten.
Ja. Ja, das hatte ich mir nämlich auch noch gefragt. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, wenn man sehr jung an Krebs erkrankt, ist auch unter dem Vorsorgealter. Haben die Kinder oder die Enkelkinder auch die Möglichkeit, die Darmuntersuchung früher zu machen als 50?
Ja, auf jeden Fall.
Mhm. Okay, die müssen das einfach nur nachweisen können, dass es da jemanden in der Familie gab, der Darmkrebs hatte
das
und keinen musste.
Okay. Das musst du gar nicht nachweisen, also das musst du nur sagen. Okay. Und dann ist das überhaupt gar kein Thema.
Ja. Also damals sagte mir mein damaliger Onkologe, der leider inzwischen verstorben ist, dass ich bin ja mit 45 das erste Mal erkrankt und dann praktisch der nächste Angehörige, also mein Sohn, 10 Jahre eher.
Ja.
So war damals die Empfehlung. Ja, wird wahrscheinlich heute auch so sein. Ja.
Ja, dann habe ich deinen Sohn auch noch überholt sozusagen. Ich war 28. Also, schön. Ich finde das gut, dass ihr darauf nochmal hinweist und ich wollte dich einfach nur nochmal fragen, Maria, gerade für die Menschen, die noch vielleicht mit sich harren, ob sie zum Arzt gehen sollen, ob sie sich ein Stoma machen sollen, was könntest du denen nochmal mitgeben?
Ja, auf jeden Fall. Das ist eine Lebenserleichterung. Du hast wieder deine Lebensqualität. Ich hatte tatsächlich mit einer gesprochen, die auch über Freunde auf mich aufmerksam wurde. Sie hatte 10 Jahre, ach länger, auch Morbus Crohn. Und wollte halt jemanden sprechen, die schon mal so ein Stoma hat. Und die habe ich dann zu Hause besucht. Ihr Mann saß mit am Tisch. Die hatten sich zwar auch im Vorfeld ein bisschen schon ja auch erkundigt, wie das so aussehen könnte. Und dann haben sie mich halt gesehen, wie ich dann da reingekommen bin und ganz normal angezogen war. Und dann merkte ich aber, in deren Gesichter so richtig vorstellen konnten sich das noch nicht. Und ich habe dann vorsichtig gefragt, wollt ihr euch das mal anschauen? Wie es so am Bauch aussieht. Ich sage, da habe ich ja gar keine Probleme. Dann haben sie es bejaht und dann habe ich im Grunde ja mein Hemd hochgehalten und dann sagte sie, diejenige, Kerl, das sieht man ja kaum. Es ist ja klasse, wie das da so am Bauch ist. Und das hat, glaube ich, ihr nochmal so einen letzten Kick gegeben, zu sagen, ja, jetzt bin ich bereit, mir einen Stoma zu legen. Ich denke auch, bevor man sich jahrelang quält, gerade mit Colitis oder Morbus Crohn und man nie das Haus verlassen kann und was das wieder für eine neue Lebensqualität ist, den Beutel dabei zu haben. Und ich glaube, diejenige, die genießt ihr Leben jetzt auch, sie kann ihr Café weiter betreiben und ist voller Elan. Also ich kann
schön.
Ja, ich will jetzt nicht sagen, Leute, setzt euch sofort einen Stoma.
Nein, aber man sollte keine Angst davor haben oder das Gefühl haben, man muss dann alles andere aufgeben. Also auch Sexualität ist mit Stoma möglich und Partnerschaft und Sport und irgendwo hingehen. Und ich dachte da jetzt auch gerade an den Mitpatienten, der konnte sich bestimmt nicht vorstellen, dass der damit sogar ins Stadion gehen kann. Also das geht, ne? Der kann dann einfach da zur Toilette und das kriegt auch eigentlich keiner mit.
Richtig. Ne? Und ich mache ja auch fast alles. Ich mache meinen Sport, ich gehe wandern. Selbst einmal beim Wandern musste ich mich versorgen, weil Frieda rumgesponnen hat. Die olle Zicke, sage ich manchmal. Dann sage ich, Leute, geht mal ein Stück vor, ich gehe mal eben ins Gebüsch. Es ist alles möglich, klar. Ich sag manchmal, es ist auch so wie Zähne putzen. Zack, zack, ist man damit fertig, ne, in all den Jahren. Das geht ganz schnell, ja.
Und ich denke, wer Darm- oder Blasenkrank ist, der wird es ja auch wissen, ob es jetzt unten in die Hose geht. Ist ja genauso unangenehm, weil man hat ja nicht immer eine Wechselhose dabei. Ja. Oder ob einmal was am T-Shirt passiert. Da hat man halt einfach, finde ich, sogar noch mehr Sicht auf das, was man da machen muss oder was man da reinigen muss, ist sogar noch ein Vorteil. Weil man kann ja besser auf den Bauch gucken als auf den Po.
Richtig.
Das stimmt. Aber ich habe auch noch eine Frage und zwar, du hast dich dann ja entschieden, diese Gruppe zu machen. Das war doch bestimmt auch so ein bisschen so ein wieder so eine Hürde, oder?
Ja, Natürlich, ich war natürlich damals auch total aufgeregt, ne? Aber ich habe ja erstmal tolle Unterstützung von der Ilko bekommen. Da gab es ja im Mai 23 dieses Gründungstreffen. Da war auch Bernd Krämer dabei und hat sich ja auch als Ilko vorgestellt. Ja, ich habe erst lapidar gesagt, ach, ich gründe mal eben eine Selbsthilfegruppe. Aber das war dann doch mit sehr viel Nervosität. Aber letztendlich, Martina und Rebecca, ich bin so froh, dass ich das gemacht habe. Das ist so eine Bereicherung. Auch jetzt letzten Mittwoch wieder, was wir für einen Spaß auch haben. Auch dieses Miteinander, dieses Helfen. Klasse. Also ich bereue es nicht. Es ist fantastisch. Also ich freue mich immer einmal im Monat, meine Leute zu sehen. Natürlich bin ich zwischendurch mit denen immer per WhatsApp in Kontakt, wenn ich weiß, dem einen oder anderen geht es nicht so gut. Klar, es war eine Hürde, aber mit viel Unterstützung durch Ilko und durch meinen Arzt, Dr. Albert, läuft es. Und das Krankenhaus auch, das unterstützt mich super, läuft schön. Super. Bin sehr, sehr zufrieden.
Ja, das finde ich total toll. Und das muss man auch betonen, dass man ja auch selber etwas zurückbekommt. Ne? Das ist ja nicht nur Arbeit ist, sondern dass man auch selbst viel davon profitiert.
Ja, es ist ja auch, es heißt ja nicht ohne Grund Selbsthilfe, ne? Also man muss es halt auch wollen, man sollte sich schon in einer Phase befinden, wo man stabil ist oder versucht stabiler zu werden, weil man schon mehr den Fokus auf positivere Dinge richten sollte. Das geht halt gerade nicht, wenn man vielleicht noch in der Depression steckt oder dergleichen. Aber wenn man sich dann so weit fühlt, dann ist der Austausch einfach nochmal viel wert, weil man sich ja mit Menschen unterhält, die wissen einfach, wie das ist, wenn man sowas hat. Ne?
Ja, ja. Deswegen, also es ist immer schön, wenn jemand so über irgendwelche Probleme redet, dass dann so die andere Hälfte so nickt und sagt, ja, das können wir nachvollziehen. Ne? Das können wir nachvollziehen. Und ach, wir lachen aber auch viel. Es wird zusammen geweint, es wird zusammen gelacht und es ist einfach nur toll. Und manchmal natürlich so nach Feierabend, die Gruppe beginnt um 18 Uhr, ich arbeite bis 17 Uhr. Ich bin schon manchmal auch natürlich kaputt, aber ja, wenn ich sitze und dann kommen die alle rein und ach, dann ist diese Müdigkeit, die ist dann ruckzuck verflogen und ein großes Hallo und dann ist es immer wieder schön.
Ja, schön. Ja.
Das finde ich super und da freue ich mich auch nach wie vor drüber, über jeden, der diesen Schritt wagt und sagt, ich bin jetzt, möchte gerne etwas weitergeben. So ist es mir ja letztendlich auch gegangen, als unser Sohn geboren wurde, habe ich ja dann auch gesagt, so jetzt habe ich ein Thema und jetzt, jetzt gehe ich und in die Lande und engagiere mich ehrenamtlich und berate.
Ich finde das auch wichtig, ja, weil man sollte das Internet, so wie es jetzt halt breit gefächert ist, auch viel, viel mehr für positive Neuigkeiten nutzen, als nur die schlechten Nachrichten zu verbreiten. Und deshalb habe ich mich persönlich auch entschieden, dass ich hin und wieder mal dokumentieren werde, wie das ist, schwanger nach Darmkrebs zu werden.
Ja.
Und hoffe, dass das natürlich dann auch noch mal mehr Frauen erreicht, die gerade in einer ähnlichen Situation sind.
Genau. Ja, das finde ich sehr, sehr wichtig. Und vielen Dank dafür, dass du das überhaupt in Angriff genommen hast und so erfolgreich auch damit bist.
Ja, sehr gerne. Und ich habe ja dadurch auch ganz tolle Leute bei der Ilko kennengelernt. Ne? Das hat man jetzt wieder in Wernigerode gesehen. Wie ein schönes, herzliches, großes Hallo. Ne? Ob es jetzt die 40 plus online ist oder die ich vom Vorstand kennengelernt habe. Ursula habe ich seit langem mal wieder gesehen. Also es war wirklich ganz toll. Also einfach mit Leuten zu treffen, die sich ehrenamtlich engagieren, die aktiv sind. Also es ist eine tolle Gemeinschaft, kann man nicht anders sagen. Ist richtig schön.
Ja.
Ihr beiden habt gefehlt. Ihr konntet leider nicht.
Genau, wir waren am Gardasee und waren dann auf der Rückreise und gerade in Österreich, als die Ilko-Tage stattgefunden haben. Und und Wernigerode lag jetzt nicht gerade auf
nicht
dem
wirklich nicht wirklich in deine Richtung, kann man verstehen.
Genau. Ja. Ja, und ich bin tatsächlich wegen den bekannten Darmproblemen gar nicht losgefahren, weil das 350 Kilometer sind, wo man dann einfach abwägen muss, schaffe ich die Fahrt ohne überhaupt was zu essen oder lasse ich es, weil das zu viel abverlangt. Und dann habe ich mich gegen die Fahrt entschieden.
Ja, ja. Ja, schauen wir mal, wo es in 3 Jahren ist. Das steht ja noch nicht fest.
Genau.
Ja. Die sind nur alle 3 Jahre. Ja, okay, ich habe irgendwie noch gar nicht so den Durchblick, weil ich bin ja auch erst seit 2 Jahren dabei. Deswegen kenne ich auch noch gar nicht alle Termine, aber nächstes Jahr ist doch wieder Jubiläum, oder?
Nächstes Jahr ist das Jubiläum vom Landesverband, ja.
Ja.
Genau, 50 Jahre gibt es den Landesverband dann. Das natürlich wird ein Jubiläumsjahr und wir haben Neuwahlen im Bundesverband und im Landesverband.
Ah ja.
Ja, das also, wird spannend.
Es wird ein spannendes Jahr 2026 werden, ja.
Super, schön.
Ich hoffe auch für uns alle, dass wir einfach gute Gesundheit haben und weiter Mut machen können.
Auf jeden Fall, ja, ja.
Ich glaube, dann sind wir auch schon am Ende unseres Podcasts. Vielen Dank, Maria.
Ja, sehr gerne, hat mir Spaß gemacht, schön.
Genau, und wir ermutigen jetzt jeden, der vielleicht noch damit hadert, mal in eine Selbsthilfegruppe zu gehen. Macht das, habt den Mut und guckt mal, ne, es ist nicht so schlimm und jeder profitiert da eigentlich von, weil man da über seine Sorgen sprechen kann. Und ich weiß das aus eigener Erfahrung, die Freunde oder Verwandten, die können das nicht nachvollziehen. Der weiß es nicht.
Ja. Das stimmt. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank und bis bald.
Super, ich danke euch. Dankeschön, bis bald. Tschüss.
Tschüss.